Du hörst Frau Authentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz.
Gut, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Authentisch und wir befinden uns in unserer Gefühlslandschaft-Reise-Serie und ich freue mich mega, dass ich heute hier nicht nur eine Gesprächspartnerin habe, sondern gleich drei, weil ich euch meinen super coolen Buchclub, von dem ich immer und überall die ganze Zeit begeistert erzähle, eingeladen habe, über ein Thema zu sprechen, wo wir im Buchclub miteinander schon total viel drüber geredet haben und auch immer wieder darauf zurückgekommen sind. Und zwar sind wir heute bei dem Thema Places we go when we search for belonging. Und wir wollen darüber heute ein bisschen sprechen. Und damit ihr wisst, wer zu meinem Buchclub alles gehört, werden die sich kurz der Reihe nach vorstellen. Und dann könnt ihr es ein bisschen zuordnen. Ela, möchtest du vielleicht kurz anfangen?
Ja, das mache ich mal gerne. Also ich bin Ela, ich bin 25 Jahre alt und wissenschaftliche Mitarbeiterin und Masterstudentin gerade noch. Und gleichzeitig trage ich den wunderschönen Namen Diakonin oder Titel, muss man sagen, in der Württembergischen Landeskirche. Genau, da komme ich irgendwie auch her aus der Landeskirche, aber auch irgendwie Freikirche. Und das macht meinen Glauben irgendwie auch aus, dass ich so zwischen der landeskirchlichen Anbindung und eben auch freikirchlichen Form und genau, suche gerade noch nach einer Landeskirche, die irgendwie Gemeinschaft und moderne Formen der Spiritualität mit einem sehr reflektierten Glauben zusammenbringt. Und das finde ich irgendwie voll challenging gerade. Also genau, das ist so ein bisschen mein Hintergrund geistlich. Ich habe bisher noch keine eigene Familie als einzige hier in dem Buchclub. Ich lebe in einer WG mit einer Freundin zusammen, was richtig cool ist und was ja voll viel bedeutet. Ja, so viel zu mir, denke ich. Magst du weitermachen, Dina?
Ja, also ich bin Dina. Ich komme aus der Schweiz, wie man unschwer hört. Ich bin fast 40. Ich habe verschiedene Berufe. Ich arbeite im Kindergarten, bin Beraterin, Seelsorgerin, bin Tagesmama und arbeite noch ganz wenig in einer WG für geistig beeinträchtigte Menschen. Also ich habe ein sehr buntes Leben, genau, und ich bin verheiratet, habe 4 Kinder, die sehr unterschiedlich alt sind. Die sind 20, 17, 14 und 8. Mein geistlicher Hintergrund ist, ich bin aufgewachsen im evangelischen Gemeinschaftswerk. Das ist eine Gemeinde nahe der Landeskirche. Lange Zeit bin ich auch in EGWs gegangen und dann sind wir so auf der Suche immer wieder gewesen. Und im Moment befinden wir uns noch in der Suche.
Ja, hallo, ich bin Julia. Ich bin 35, bin gelernte Ärztin und bin aktuell aber seit ein paar Jahren zu Hause mit meinen 3 Kindern. Die sind zwischen 1,5 und 7 und die meiste Zeit davon habe ich eigentlich in einer FEG verbracht und habe danach nochmal die Gemeinde gewechselt und aktuell würde ich sagen, dass einfach, wie es jetzt auch schon beschrieben wurde von den anderen zum Teil, dass ich meinen Platz mit meinen Sehnsüchten, was ich für Fragen an Gott habe, was sich überhaupt in meinem ganzen Herzen tut, dass ich da den Platz gerade in der Gemeinde nicht habe und ihn suche und ja, das Ganze sich so ein bisschen im Umbruch befindet.
Hey, vielen Dank euch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sage auch nochmal vielleicht kurz zu mir. Ich bin Simea, ich werde 43 und ich bin hier die Frau Authentisch Hostin. Oder Hostess, glaube ich, heißt es. Und ich habe eben im letzten November begeistert gehört, dass die Brené Brown ein neues Buch rausgibt. Und ich habe ihre Bücher eigentlich immer sehr gefeiert und habe dann gedacht, das nächste Buch würde ich gerne mit Leuten zusammenlesen. Habe über Instagram in der Story gepostet, ich würde so einen Buchclub machen, wie sieht's aus, wer hätte Lust mitzumachen? Und dann haben sich hier die 3 Ladies gemeldet und dann haben wir von, ich glaube, Januar haben wir angefangen, gell? Januar bis Juli immer wieder uns per Zoom getroffen und eben die einzelnen Kapitel miteinander durchgearbeitet und einen, finde ich, enormen Nutzen davon gehabt. Und deswegen kann ich euch einfach Buchclubs an sich aufs Herz legen, auch digital, hat gut funktioniert, was man vielleicht ja nicht denken würde. Gerade zu viert war es vielleicht ganz gut, weil wenn wir uns dann getroffen haben, haben wir alle auf die Screen gepasst, sodass man sich noch gesehen hat. Und wir sind wirklich auch durch diese Thematik von dem Buch über die Gefühle, obwohl wir uns teilweise gar nicht gekannt haben, super in Gespräche gekommen und es war eine wahnsinnig wertvolle Zeit. Und jetzt heute habt ihr wie sozusagen ein bisschen den Bonus, dass ihr bei dem Buchclub zuhören könnt, wenn wir jetzt uns über diese Folge über das Belonging und Loneliness und so weiter. Genau, also heute ist ja eben, wie ich schon gesagt habe, das Thema When We Search for Connection, also wenn wir uns dazu danach ausstrecken, also Orte, in die wir uns begeben, emotional, wenn wir dazugehören wollen, wenn wir miteinander connecten wollen, wenn wir tiefe Verbindungen miteinander haben wollen. Und wir haben in dem Kapitel vom Buch, das Kapitel 9, sind es die Themen eben dazugehören, hineinpassen, Verbindungen, nicht verbunden sein miteinander, Unsicherheit, Unsichtbarkeit und Einsamkeit. Welche Gefühle haben euch denn von diesem Kapitel am meisten angesprochen auf Anhieb?
Ich glaube, für mich war es vor allen Dingen dieses Belonging, das heißt dazugehören. Ich glaube, das ist für viele Menschen oder für uns alle irgendwie ein tiefer Wunsch, dass man irgendwo zu einer Gruppe oder zu irgendetwas Größerem dazugehört. Und das fängt ja meistens schon im Kindergarten an, wo man vielleicht die ersten Erfahrungen macht, wo man mal nicht dazugehört. Und später vor allen Dingen, also ich erinnere mich vor allen Dingen an die Schulzeit, wo das für mich schon ein Thema war, zu merken, okay, ich gehöre nicht zu jeder Clique dazu und vielleicht passe ich hier nicht so richtig rein. Oder ich glaube, das hat jeder Teenager auch so ein bisschen, dieses Gefühl, ich gehöre irgendwo nicht dazu oder so. Ja, mittlerweile so als Erwachsene erlebt man das irgendwie immer noch oder zumindest die Folgen gerade aus dieser Zeit, wo man sich vielleicht mal nicht zugehörig gefühlt hat. Das finde ich, prägt einen total. Und ich merke das schon, dass ich auch immer noch heute so versuche, so zu leben, als ob ich darum kämpfen müsste, dazuzugehören. Dabei ist das ja eigentlich gar nicht so. Das ist nur so ein Gefühl, was einen so irgendwie auch begleitet. Ja. Und ich fand es so interessant, dass die Renee geschrieben hat, dass man sich selber halt annehmen muss und nur in dem Maße, wie man sich selbst annimmt, dann auch zu jemand anders dazugehören kann. Also die Connection basiert sehr stark darauf, wie viel Connection oder Verbindung ich zu mir selber habe. Und das fand ich voll der starke Gedanke, dass man sich recht schnell selbst darin verlieren kann, wenn man immer nur versucht, dazuzugehören. Wenn man sich zu stark anpasst an das, was man denkt, was die anderen von einem erwarten, dann verliert man sich vielleicht in seiner Persönlichkeit. Und das war vielleicht für mich schon der Hauptgedanke, den ich aus diesem Kapitel so voll mitgenommen habe. Ja.
War ja auch ein bisschen interessant, fand ich. Sie hat sehr stark das unterschieden mit dem Belonging und Fitting in und hat es im Endeffekt so ein bisschen auseinandergenommen. Der Unterschied zwischen dazugehören und hineinpassen ist jetzt so, wie sie das übersetzt in dem Buch, dazugehören, dass man an einem Ort ist, wo man sein möchte und die Menschen dich möchten. Und reinpassen ist, dass man ist, wenn du an einem Ort bist, wo du sein möchtest, aber die anderen sich nicht um dich kümmern. Also dazugehören ist, für dich selbst akzeptiert zu sein, und reinpassen ist, dafür akzeptiert zu sein, wie alle anderen sind. Wie würdest du das jetzt auf das, was du gerade gesagt hast, Ela, wie würdest du das darauf beziehen?
Ich glaube, man kann es ziemlich gut erkennen. Also in der Schulzeit oder so habe ich eher vielleicht dieses Fitting in erlebt. Das Gefühl von, ich versuche etwas zu sein, was ich vielleicht gar nicht selber bin. Und ich versuche einfach eine Gruppe zu finden, wo ich irgendwie dazugehören kann. Egal, ob die jetzt sich so wirklich für mich interessieren oder nicht. Und dann später, ich bin dann in einen Jugendkreis gekommen. Das war für mich voll cool, weil da habe ich das Gefühl gehabt, hier kann ich so sein, wie ich bin. Und ich bin auch gesehen als die Person, die ich bin. Da war es eher so Belonging. Und das hatte auch damit zu tun, dass man dort sagen konnte, dass man diese Gefühle hat, dass man so darüber sprechen kann, über diese Gefühle und über das. Als Teenager hat man sich das vielleicht nicht getraut und man hat gedacht, ich bin alleine mit all meinen Gefühlen auf dieser großen, weiten Welt und gehöre ich eigentlich hin? Und in dem Jugendkreis hatte ich das Gefühl, hier kann ich das eben sein und kann ich mich öffnen, ohne dass ich dafür verurteilt werde. Und das war ganz klar Belonging. Und das hat aber schon auch was mit Einstellung zu tun. Ich glaube, es hat nicht nur was mit den anderen zu tun, sondern vor allen Dingen mit einem selbst oder ja, unter anderem mit einem selbst, dass man dann sich auch entscheidet, ich öffne mich und ich zeige auch das, was ich bin. Und ich lege sozusagen auch die Maske irgendwie ab, die man vielleicht so alltäglich trägt, in diesem Kampf um Fitting in, dass man auch sagt, hey, sie sagt ja eben auch, es ist eine Praxis. Belonging bedeutet auch, dass man selber etwas dafür tut, indem man sagt, ich bin ich und ich öffne mich auch mit dem, was ich bin und traue mich, das auch zu zeigen, was natürlich risikobehaftet ist. Wenn man sich selber zeigt, dann zeigt man immer auch seine schlechten Seiten, sage ich mal. Aber es ist gleichzeitig eben die große Chance, dass man Zugehörigkeit empfindet.
Das fand ich auch spannend mit dem ein Zitat, oder wo sie wie so eine Art Definition eigentlich von Belonging, dass es eine Übung für sich selber eigentlich ist, dass es nicht, wie wir jetzt von außen sagen würden, das ist eine Art Zustand, okay, fühlt der andere sich da jetzt angenommen und dazugehörig oder nicht, sondern es ist so ein eigenes Bewusstsein und eine Übung für dich selber, also nicht für die Gruppe oder die anderen, sondern für dich. Und deswegen fand ich das auch so schwierig, wo sie sagt, du kannst nur so weit dazugehören, wie du selber dich akzeptierst oder dich annimmst. Und ich kann das heute noch, ich habe jetzt schon keine Ahnung, wie oft darüber nachgedacht, ich kann das immer noch schwer übereinander bringen, warum das so damit zusammenhängt. Weil für mich in erster Linie das Gefühl wäre, ja, aber es liegt doch an den anderen, ob die mich so annehmen, wie ich bin, wenn ich mich dann mal öffne oder wenn ich mich verletzlich zeige. Dann geht es doch darum, wie die damit umgehen, ob die dann halt empathisch sind oder ob die mich, oder gerade wenn man an die Zitate denkt von den ganzen Kindern, hier in dem Buch ist ein Bild, wo die ganzen Teenies und Kinder den Unterschied zwischen dazugehören und anpassen erklären. Und das klingt einfach so wie, ja, entweder akzeptieren die anderen dich einfach so, wie du bist, oder du musst dich verstellen. Und dann aber den Switch zu machen, innerlich zu sagen, hey, vielleicht muss ich mich doch nochmal mit mir auseinandersetzen, einfach gerade dort, wo ich mich nicht zugehörig fühle. Oder ich habe schon nochmal auch sehr stark für mich so überlegt, in den Gruppen oder in den Phasen, wo ich mich nicht zugehörig gefühlt habe. Was war da? Also ist es nicht auch ein ganz, ganz großer Teil an mir? Bin ich mir meiner Schwächen, meiner Verletzlichkeiten bewusst und stehe dazu? Und das fand ich für mich selber jetzt extrem herausfordernd, sowohl für mich zu überlegen, ja, was für ein Prozess kurbelt das jetzt an für alles, was noch kommt? Und dann aber auch im Gegenzug schon, wenn ich in einer Gruppe bin und da ist jemand, wo ich merke, der möchte dazugehören oder der versucht sich hier gerade ganz stark auch anzupassen, zu überlegen, wie kann ich demjenigen das Gefühl nicht so an, auch wenn du anders denkst, wenn du anders bist. Und das finde ich so, so, so herausfordernd auf beiden Seiten. Gerade weil für mich eben auch zur ursprünglichen Frage, gell, für mich war das Belonging, glaube ich, auch das größte Thema in dem Kapitel.
Mhm. Über den Aspekt haben wir ja voll viel auch gesprochen. Sorry, ich bin jetzt so zwischen ins Wort gefallen. Da haben wir immer wieder drüber geredet, wie kann man das eigentlich schaffen, diese Verbindung von Selbstannahme und den anderen annehmen, weil wir sind, glaube ich, alle so soziale Menschen und haben das Gefühl, uns fällt es gar nicht so schwer, andere Menschen anzunehmen und Liebe zu zeigen, Wertschätzung auszudrücken. Das ist irgendwie für uns so ganz natürlich. Zumindest war das so das, was ich rausgehört habe in unseren Gesprächen. Und gleichzeitig aber so diese Selbstannahme zu praktizieren, was heißt das eigentlich, wenn man selbst mit sich ja wirklich so umgeht, dass man alle Schwächen, alle Stärken wirklich annimmt und das im Alltag. Und das finde ich wirklich das Herausforderndste an dem Ganzen, sich selbst zu hinterfragen, wie gehe ich eigentlich in meinem Alltag mit mir selber um? Und das fängt bei so ganz kleinen Sachen an oder vielleicht ist es gar keine kleine Sache. Also ich merke das, dass ich selber nicht gut mit mir spreche. Und dieses ganze Buch ist ja irgendwie auch ein Wortschatz für Gefühle und für den Umgang mit uns selbst, für unsere eigenen Emotionen. Und ich habe voll gemerkt, boah krass, ich bin so hart zu mir selber. Und ich kann das voll gut, mit anderen Menschen so wertschätzend umzugehen und denen voll gute Sachen zuzusprechen. Aber mir selber mal zu sagen, boah, das hast du jetzt richtig gut gemacht. Boah, du siehst aber heute toll aus. Und wow, du hast dann Speckröllchen, aber das ist total okay. Das ist schön. Das ist wirklich so hart für mich. Und das war für mich so ein Eye-Opener, dass man eben seine eigene Sprache auch hinterfragen muss. Nicht nur die Sprache, die man gegenüber anderen Menschen hat. Und dass das aber zusammengehört. So. Die Brené Brown hat in einem anderen Kapitel gesagt, wo es auch um Geschenke geht, dass man eigentlich Geschenke nicht nur für andere macht, sondern auch für sich selber. Das heißt, immer diese Verbindung, es gibt auch eine Verbindung zwischen ich gebe etwas und irgendwie gebe ich es mir auch selber. Und das war für mich auch total der Eye-Opener zu sehen, ah, okay, manchmal handle ich für andere, aber ich tue es eigentlich für mich. Und jetzt das zu reflektieren, zu überlegen, wie viel davon tue ich eigentlich nur, um vielleicht meinen eigenen Selbstwert zu stärken, zu verstehen, ah, okay, da gibt es überhaupt eine Verbindung zwischen geben und mir geben. Und ja, da bin ich in dem Prozess, das noch rauszufinden. Und ich glaube auch nicht, dass man deswegen aufhören sollte zu geben und wertschätzend zu sein und so weiter, nur weil man das nicht so gut mit sich selber kann. Aber es kann voll der Aufruf sein, dass man sich selber hinterfragt. Und das fand ich irgendwie richtig cool in diesem Kapitel. Und das habe ich voll aus unseren Gesprächen auch mitgenommen darüber, über diese Verbindung zwischen geben und sich selber geben, sich selbst annehmen.
Ich fand auch spannend zu merken, ich weiß nicht, wo das kam, dass, wie du gesagt hast, diese Selbstannahme, dass es wirklich auch darum geht, wie man mit sich selber redet, wie man über sich selber denkt. Ich fand es erst schwer, das zu übertragen irgendwie. Und ich finde es immer noch schwer, das in Zusammenhang mit dazugehören und wie andere mich annehmen zu sehen. Aber was mir plötzlich aufgefallen ist danach dann, als ich es gelesen habe, dass gerade im Mama-Sein, ich meine, ich bin so nicht so viele Jahre Mama, aber trotzdem schon diese Tausende von Momenten, wo man sich seine eigenen Fehler nicht verzeiht, wo man sich schuldig spricht, wo man, ich baue einen Haufen Bockmist, wo ich sozusagen schuldig an meinen Kindern bin, wo ich einfach nicht richtig fair, was auch immer gehandelt habe, liebevoll. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, wenn uns andere das erzählen, was wir gemacht haben oder wie sie über sich selber denken, über ihren Körper, was auch immer, machen wir als erstes in der Regel eigentlich Ermutigung, ja, oder zeigen dem anderen, was er kann, was er toll gemacht hat, wie viel dahinter steckt, wie er eigentlich ist und dass das, was er jetzt gerade gemacht hat, eben Fehler waren, aber mit uns selber sind wir es nicht. Und mich hat das extrem motiviert, wie sie das alles beschreibt, wie wir über uns selber sind oder mit uns selber sind, uns akzeptieren, nicht bei diesen ganzen Fehlern, die man macht, immer sich niederzumachen und zu sagen, ja toll, habe ich es wieder nicht hingekriegt. Wieder nicht, wieder war es blöd, sondern gnädig mit sich zu werden und diese Fehler oder diese Schwächen wirklich auch mal zu akzeptieren und nicht zu sagen, ich muss die immer verbessern und mich verändern, weil ich glaube oder ich habe bei mir das Gefühl, vieles von diesen Dingen hat man internalisiert über all die Jahre, wo man sich angepasst hat und versucht, diese Fehler oder diese Schwächen zu überspielen. Oder sich nicht anmerken zu lassen, aber einfach zu sagen, hey, so ist es, das gehört zu mir dazu und dann gnädig zu werden und aus dem Ganzen das Beste zu machen und sich nicht zu verändern. Also das fand ich sehr spannend zu beobachten, wie ich es zumindest realisiere in den Momenten. Das hat noch nicht viel mit dem zu tun, wie es dann anders läuft, aber ich werde sensibler und, glaube ich, gnädiger mit dem, was in den Momenten und in den Gedanken und im Herz dann mit mir passiert. Und das ist für mich so der Gewinn aus dem Ganzen gewesen, weil sie das so ausführlich und so detailliert schreibt, zu merken, hey, das ist jetzt der Schritt. Ich fange jetzt mal an, das zu realisieren. Ich achte drauf, ich werde gnädig, ich mache mich dann nicht fertig, sondern ich lasse mein Herz mal so den Prozess gehen und sage, okay, hast du Mist gebaut, aber es gehört zu mir und ich kann es jetzt auch anderen erzählen, weil sie genau wissen, dass es bei ihnen auch so Punkte gibt.
Ja, und ich glaube, das ist ja schon auch ein bisschen das Schöne, jetzt im Vergleich zu Jugendlich oder Teenager zu sein, dass du diese Erfahrung auch schon gemacht hast in deinem Leben, wo du halt dieses einfach dich angepasst hast, damit du dazugehört hast und erlebt hast, dass es ja unbefriedigend ist. Und dass wir ja eigentlich immer wieder auch an den Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, wir sehen uns ja eigentlich danach, dass wir gesehen werden für das, was wir sind und für die Person, die wir sind, eben mit allem drum und dran und nicht nur für das, dass wir uns jetzt so super angepasst haben. Und ich glaube, das ist schon auch nochmal die Chance, wenn man jetzt ein bisschen älter ist, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, auch ein Stück weit, der Weg, den ich da probiert habe, der war einfach nicht gut und ich will jetzt einen anderen Weg auch nochmal bewusst probieren, weil ich mich nach was anderem sehne. Und in dem Buch, diese Zeichnung, die Julia schon erwähnt hat, die ist wirklich, also ich finde es, für mich ist das eine, wenn ich mal heulen will, kann ich mir die Zeichnung angucken, weil sie so intensiv ist, wo dann, sie hatte Schüler und ja, ich glaube so um die 10- bis 15-Jährigen gefragt, was für sie das bedeutet, dazu zu gehören oder sich eben nicht dazugehörig zu fühlen. Und die haben dann so Schilder, die sie quasi hochheben, das ist dann nachgezeichnet worden, aber das sind wirklich echte Original-Aussagen, die die gemacht haben. Zum Beispiel, wenn man in der Schule nicht dazugehört, ist es echt hart, aber das ist nichts im Vergleich dazu, zu Hause auch das Gefühl zu haben, nicht dazu zu gehören. Oder sie sagen, was ist es, nicht dazu zu gehören zum Beispiel oder nicht so zu sein, wie man sein soll, ja, nicht so populär zu sein zum Beispiel, wie die Eltern es gern hätten, nicht in den Dingen gut zu sein, in denen die Eltern es gern hätten, wenn deine Eltern sich für etwas schämen, ja, und dann habe ich auch nochmal gedacht, das ist so interessant, dass sehr ganz viel sich auch auf die Eltern, also auf die Kernpersonen bezieht und eben nicht auf diese Außen, denen man oft ja versucht zu gefallen und so weiter bezieht, sondern dass eigentlich, wenn du das Belonging im tiefsten, innersten Kern hast, dass sehr viel außen passieren kann und du dich trotzdem noch Belonging fühlst, weil der innere Kern stimmt, ja. Ich habe dann für mich, muss ich immer wieder gucken, dass ich dann nicht denke, oh, ich habe alles falsch gemacht bei meinen Kindern, weil ich dann halt auch Situationen weiß, wo ich sie in was gepusht habe oder wo ich gedacht habe, das kannst du besser oder probier doch mal das oder Freundschaft kriegt man so und so und ich dann einfach schon noch denke, oh, ich habe ihn auch öfters vermittelt, hey, ja, es geht doch leichter, mach doch mehr, streng dich doch an oder so, ja. Aber dazu sagen, nee, ich muss da auch vielleicht wirklich nochmal dieses Üben, einfach mein Kind anzunehmen, so wie es ist, oder eben meine engeren Freunde oder meinen Ehepartner oder wen auch immer, weil das darum eigentlich geht, dass sie bei mir das alles sein können, ohne dass ich halt gleich auch wieder mit den Tipps und mit den Ratschlägen da ankomme. Ja, also das Bild, ich muss mal gucken, ob man da irgendwie das vielleicht auf die Homepage noch machen könnte, weil das müsst ihr euch echt anschauen. Ansonsten müsst ihr natürlich das Buch kaufen und das Buch lesen. Und das ist, ich habe da auch schon gesagt, ich kopiere mir das raus und hänge es mir mal an den Kühlschrank, dieses Bild, weil das einfach super intensiv ist. Dina, von dir haben wir noch gar nichts gehört. Welches von den Gefühlen hat dich denn am meisten angesprochen und warum?
Also mich hat am meisten dieses Hineinpassen angesprochen. Und also grundsätzlich wohl aus diesem Grund, wie Ela schon gesagt hat, dieser erste Satz im Kapitel, dass man wie zu sich selber gehören muss, damit man die anderen auch akzeptieren oder sich in der Gruppe akzeptiert oder dazugehört fühlen kann. Ich habe so beim Reflektieren gemerkt, mich hat es am meisten angesprochen, dieses Reinpassen, weil ich so über mein Leben nachgedacht habe und gedacht, ich habe so häufig in dieses Dazugehören irgendwie nicht so gespürt. Beim Nachdenken habe ich wieder gemerkt, ah ja, das war ja dein Gefühl und vielleicht hast du dich selber nicht zugehörig gemacht. Also, weil du mit dir selber vielleicht nicht so verbunden, nicht so gespürt hast. Das ist mir so aufgegangen bei diesem Nachdenken. Eben aus diesem Satz, damit man sich dazugehörig, dass man ja sich selber, und ich glaube, das ist schon eine recht große Erkenntnis für mich. Und ich habe mich immer so angestrengt, irgendwie so zu sein wie die anderen und hat immer das Gefühl, ach, ich schaffe das nicht in ganz vielen Bereichen. Und ich bin immer einfach so ein Tick anders und ich habe das wie nicht als Stärke wahrgenommen. Sondern ich habe es immer so als Schwäche halt gesehen, dass ich halt ein bisschen lauter, ein bisschen wilder, ein bisschen, ja, zu jung oder jetzt zu alt. Ja, einfach so dieses Dazugehören, wie ich nicht so selber gefühlt habe. Und ich mich aber so angestrengt habe, es einfach, ja, den anderen auch recht zu machen. Aber es auch von den anderen gefordert habe, also dass sie sich wie mir anpassen müssen. Das wäre, ist ja dann auch die Kehrseite. Wenn du zu mir gehören willst, quasi, dann musst du dann schon dich so verhalten, wie ich es gerne hätte. Und also, ja, das ist ja eigentlich schrecklich.
Würdest du sagen, das hat was, egal, jetzt schon früher oder auch beim Lesen jetzt mit dir gemacht, für deine Mama-Rolle oder halt für die Beziehung zu deinen Kindern, weil du selber von dir sagst, hey, ich war immer anders oder ich habe mich anders gefühlt, wollte dazugehören?
Ja, also ich merke halt, ich habe mir immer sehr gewünscht, dass meine Kinder dazugehören, dass sie wie in der Gruppe angenommen sind, dass sie nicht so am Rand stehen, wie ich es war. Und für mich war es dann sehr schmerzhaft auch zu sehen, dass es bei ihnen auch so war. Also ja, jetzt nicht bei allen. Ich denke, zwei von unseren Kindern sind auch sehr ein bisschen so sehr einzigartig. Also, und die sind halt auch so, die gehören, also die haben ihren eigenen Weg und können zudem auch sehr gut stehen. Das ist ja auch, also jetzt würde ich sagen, das ist bei ihnen anders als bei mir. Sie können auch sehr gut zu ihrer Meinung stehen und können auch sagen, also wenn die anderen sich über mich irgendwie, über mich lästern, dann bin ich wohl interessant. Also das fand ich mega spannend, dass meine Tochter das so sagen konnte. Und das fand ich dann wie gut. Aber für mich ist es doch schmerzhaft, weil ich gerne gehabt hätte, dass sie auch so, dass sie eben so dazugehören und so die, den Freundeskreis haben. Und das haben sie schon, aber einfach halt anders, als ich es gedacht hätte. Und das merke ich, musste ich wie lernen anzunehmen. Und auch als Mama, wie es akzeptieren, dass die Kinder sich anders verhalten, wie ich es gerne hätte. Ich glaube, das habe ich schon gesagt damals. Genau, ich denke, das hat man vielleicht gar nicht so das Gefühl, wenn man mich sonst so kennt, dass ich das gerne hätte, dass man in dieses Bild passt. Aber ich merke, das wäre mir schon, eigentlich schon wichtig gewesen, dass man so ein gutes Bild abgibt. Und ja, das wie loszulassen, das braucht halt auch was. Aber ich merke halt, das gehört dann in dieses, mich selber anzunehmen. Ich habe mir noch einen Satz rausgeschrieben. Selbstsicherheit ist die offene und wertfreie Akzeptanz der eigenen Schwachheit.
So ein guter Satz. Der ist mir jetzt gerade noch mal richtig eingefallen. Weil im Endeffekt denken wir immer, Selbstsicherheit hat was damit zu tun, dass wir wissen, was wir können. Oder worin wir gut sind. Und nicht, wo unsere Schwachheit ist. Das ist eigentlich mega krass.
Ja, ich finde es so schwierig manchmal. Also neulich hat meine Mama mir gesagt, du hast immer Mühe. Also ich glaube, es ging wieder um die Abwaschmaschine, weil ich kann einfach die Abwaschmaschine nicht gut einräumen. Das ist einfach nicht meine Kompetenz.
Ich auch nicht. Ich kriege immer Ärger, da hängt noch irgendwie zu viel dran oder so. Ja. Das, weil wir jetzt schnell machen wollen wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja. Ich möchte einfach erledigt haben und weg und dann kann ich die Türe zumachen und gut ist. Genau. Und dann habe ich so gedacht, ich musste dann fast weinen, weil ich gedacht habe, ja, ich strenge mich ja manchmal sogar an und noch dann ist es so wenig gut. Und es war so schlimm. Dann habe ich so gedacht, scheiße, kann ich wirklich nichts, nicht mal die Abwaschmaschine kann ich richtig einräumen.
Vor allem so geil, weil du gesagt hast, manchmal strenge ich mich ja wirklich an.
Manchmal.
Ja.
Also meistens denke ich an Male, da habe ich mir Mühe gegeben.
Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Sehr gut, gutes Beispiel.
Ja, und dann wie, eben das wie lernen zu akzeptieren, ja, das ist ja jetzt, tut ja jetzt niemandem weh, dass ich die Abwaschmaschine nicht richtig einräume. Und doch, irgendwie für mich ist das manchmal schwierig. Und also ich finde es dann schon toll, wenn ich die Arbeitsmaschine ausräumen kann. Und dann ist es mir noch viel mehr bewusst. Und dann denke ich eben, wenn ich dieses Zitat höre, wie kann ich dann selbstsicher sein, auch wenn ich es vielleicht in meinem ganzen Leben nicht schaffe, die Messer gerade einzuräumen? Dass ich immer mit dem klarkomme und sage, ja, also dann sind die halt schräg, das gehört jetzt zu mir, eben weil ich es einfach weghaben will, Punkt, fertig, und ich nicht so viel Aufwand damit betreiben will. Wobei andere sagen mir dann, ja, es braucht ja nicht viel Aufwand, aber für mich würde es halt schon viel Aufwand bedeuten. Mhm. Genau, und das wird akzeptieren und sagen, ja, das ist so. Und es ist auch so, dass es andere stört. Das kommt ja auch dazu, dass mein Unvermögen, das stört dann manche. Mhm. Und ich sage dann, ja, tu doch nicht so. Also das kann doch nicht, also das ist doch nicht so tragisch, wenn das Messer da schräg ist. Und das gehört dann auch wohl in dieses Kapitel zum Zugehören. Der andere fühlt sich dann ja auch nicht zugehörig, wenn ich dann sein Bedürfnis wie abkanzle. Mm. Und ich sage, ja, das stimmt, das ist für dich störend, dass ich dieses Teil so schräg einräume. Und ich finde mir einen Weg.
Mm. Ich finde es so krass, was das alles auslöst, weil dieses ganze Kapitel, jetzt hast du gerade über Unsicherheit gesprochen, und das ist ja auch ein Teil darin, eins der Gefühle. Und am Ende habe ich das Gefühl, es gibt noch Verbindung als Emotion, und wenn man sich unsichtbar fühlt und so. Und eigentlich finde ich es so krass, wie elementar das über unser ganzes Sein eigentlich geht und wie wie hart ist es doch eigentlich, oder zu sehen, wie schwer es ist, sich selber zu sein. Und wie unglaublich wichtig, weil wir uns alle danach sehnen, einfach zu sein, wie wir sind. Und aber wenn du halt in Gesellschaft und wie du aufwächst und was du erlebt hast und alles, knallt so viel auf einen rein an Erwartungen, dass ich finde, jetzt die Dinge zu realisieren und zu sagen, ja, ich will ich selber sein. Sie schreibt so ein wunderschönes Zitat, das war für mich, da ist mein Herz, es hat wie an mein Herz geklopft irgendwie, dass sie sagt, wahres Dazugehören bedeutet, dass du authentisch du selber sein kannst in der Welt mit allem, was zu dir gehört. Und es hat was Heiliges, weil du kannst sowohl dazugehören, aber du kannst auch alleine sein. Du bist auch fähig, alleine, so wie du mit den Dingen zurechtzukommen. Und ich weiß gar nicht, wie man es, ja, sie sagt, allein in der Wildernis, allein in der Wildnis zu sein. Und du musst dich nicht verändern, du darfst einfach sein, wie du bist. Und diese Heiligkeit in diesem Ganzen, beides zu können, beides zu sein, das hat mich so sehr bewegt. Und ich habe das Gefühl, jeder möchte das, jeder möchte so sein, wie er ist. Aber ich finde es einfach hart, dass man sich das wie erkämpfen muss, diesen Weg zu gehen, zu sich selber eben zu finden. Und wie schön wäre das doch eigentlich, wenn man das von Anfang an kann. Und wie du gesagt hast, wenn man anders ist, wenn man anders denkt, wenn man seine Verletzlichkeiten zeigt, dass man damit zurechtkommen kann. So wie du jetzt mit der Spülmaschine gesagt hast, das ist ja nicht nur mein Problem oder das ist nicht nur mein Ding, sondern das macht was mit dem anderen. Ja? Wenn der andere aber den Weg von diesem, hey, so bin ich und ich bin okay mit mir und ich fühle mich nicht überall unsicher und so, wenn der das auch hätte, würde er dir auch anders begegnen können wiederum in deiner Schwäche. Weißt du, wie ich meine? Also das ist ja eigentlich, wenn wir das alle lernen würden, hätten wir es alle einfacher miteinander. Und das fand ich jetzt einfach schon nochmal krass, auch zu merken, weil dieses Bild von den Kindern gezeigt hat, Kinder können das so gut schon auseinanderhalten, ja? Mhm. Und sie haben zu einem ganz, ganz großen Teil das auf ihr Elternhaus oder ihr Zuhause einfach bezogen, ja? Zu sagen, hey, das ist einfach eine Herausforderung an jede neue Generation, ihnen von Anfang an zu zeigen, es ist okay, wie du bist, und ihnen das Gefühl zu geben, damit sie das so stark in sich drin haben, dass sie es nicht draußen suchen müssen. Und sie sagt, und dann können sie allein da draußen in der Wildnis zurechtkommen, sozusagen. Aber das den Nächsten beizubringen, wenn du es selber noch nicht...
Ja.
Ja, kannst.
Findet ihr denn, also wenn ihr jetzt so überlegt, findet ihr das leichter, in neuen Beziehungen zu leben, als in alten, die man schon so ewig hat? Oder findet ihr es gleich schwer?
Ich würde sagen, unterschiedlich. Es gibt alte Beziehungen, da kann ich es. Und es gibt alte, wo ich realisiere, das war noch nie so, dass ich es kann. Und es gibt neue. Und das sind einfach ganz besondere Menschen, die dir das von Anfang an zeigen, hey, ja, ist okay und du bist toll und ich mag dich so, wie du bist. Ja? Und es gibt welche, die damit nicht zurechtkommen, neue. So. Mhm. Insgesamt leichter würde ich sagen, ist es trotzdem mit denen, die du schon immer kennst und die einfach ganz viel von dir auch schon kennen.
Das stimmt, also für mich auf jeden Fall auch. Gleichzeitig gehe ich jetzt schon nochmal mit diesem Wissen, was ich jetzt aus dem Buch habe, anders in Beziehung, also auch in meine alten und in meine neue Beziehung anders rein und bin da, ich sag mal, sehr bewusst mit dem, was ich sagen will, ist, dass ich das jetzt mehr mache und dadurch auch mehr Verbindungen erlebe. Und das ist total toll. Also mir gibt es total viel jetzt, wenn ich meine Verletzlichkeit eben zeige und das auch bewusst gestalte. Und ich mache da voll gute Erfahrungen mit eben, sich zu trauen, zu sagen, ich habe das und das nicht hingekriegt. Ja, ich habe auch neulich total verkackt. Ich bin da voll schuldig geworden an einer Freundin oder ja, mir ist das auch schon mal passiert oder so. Also es ist irgendwie anders mittlerweile, weil ich jetzt eine Sprache vielleicht auch dafür habe und weil die Brené mich damit so ermutigt hat, zu meiner Verletzlichkeit zu stehen mit dem Buch so. Ja. Ich habe noch gedacht bei dir, Julia, was du gesagt hast zum Thema, dass man in Verbindung ist, aber auch durch die eigene Verbindung zu sich selber, dass man auch alleine sein kann. In dem Kapitel geht es ja auch um Einsamkeit. Und erstmal finde ich ganz wichtig zu sagen, Einsamkeit hat ja die Studie auch gezeigt, ist wie ein körperlicher Schmerz und das soll man nicht kleinreden. Also es ist genauso schlimm für den Körper, einsam zu sein wie andere körperliche Schmerzen. Und deswegen würde ich sagen, ich will es nicht banalisieren oder sowas, wenn ich das jetzt sage. Aber ich glaube schon, dass wir ein Gefühl, dass es einen Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein gibt. Also dass man sich in sich selber auch einen Ort suchen kann, in dem man gut mit sich alleine sein kann. Also wenn man sich wirklich selber akzeptieren kann, dann kann man auch mit seinen eigenen Gedanken, mit seinen eigenen Gefühlen, mit allem dem, was dann hochkommt, wenn man nicht in Verbindung ist, ist man damit okay mit sich selber so. Und ich merke, das ist für mich tatsächlich auch eine Übung, zu sagen, ich als eine Person, die sehr extrovertiert ist, ich liebe es, unter Menschen zu sein und darin gehe ich total auf, daraus ziehe ich sehr viel Kraft, zu sagen, nein, ich begebe mich bewusst in Situationen, wo ich allein bin und gestalte das für mich selber und ich nehme dann nicht gleich das Handy in die Hand, um über Social Media meine Gefühle und meine Gedanken zu betäuben oder so, sondern ich suche mir Dinge, wo ich kreativ werden kann, wo ich mich selber spüre, keine Ahnung, über Musik, über kreative Dinge, die ich mache, keine Ahnung. Das ist voll die Herausforderung und aber glaube voll die coole Übung, zu schauen, kann ich auch allein sein und mich dabei nicht einsam fühlen. Ohne zu sagen, dass man das nicht grundlegend braucht, diese engen Bindungen. Ja, also voll die Ermutigung, falls man einsam ist, sich auch Verbindungen zu suchen, Menschen zu suchen, aber gleichzeitig das zu üben, allein zu sein.
Ja, und ich glaube, da ist natürlich auch wieder der Vor- und der Nachteil, sage ich jetzt mal, von Social Media. Du hast jetzt eher den Nachteil benannt, aber ich habe auch ja das schon erlebt, dass ich wirklich gute Beziehungen bekommen habe über Social Media mit Leuten, die einfach sehr stark so ticken wie ich. Und natürlich kannst du sagen, das ist immer ein Problem, weil dann hast du am Ende nur noch Leute, die so sind wie du selber. Aber wir haben das ja auch schon besprochen, dass wir alle das so erlebt haben, dass wir uns oft eben sehr anders gefühlt haben. Sagen wir mal, nicht wie die Norm, wobei es ja auch da wieder von außen gesehen jetzt für uns ist, wir sind nicht die Norm, aber da haben wir das, also habe ich das jetzt wirklich erlebt, dass du auch Leute findest, wo du dann halt recht schnell auf ein tiefes Level kommst, weil du eben auch über diese Sachen connectest. Und das ist dann halt auch wieder so, sage ich, auf der einen Seite, ja, ich kenne das auch von mir mit dem Betäuben und ich musste mir jetzt vor kurzem, als ich Urlaub hatte, musste ich mir wirklich da sagen, ich mache jetzt mal nichts mit Social Media, weil ich muss da mal raus. Ich muss einfach mal eben diese Stille, die du auch gesagt hast, muss die mal mit mir ertragen. Und es hat echt ein paar Tage gedauert, bis ich mich einfach mal hinsetzen konnte und nichts tun und es okay war für mich, ja, weil ich echt, ich hatte wie innerlich auch Angst vor dieser Stille. Aber eben, das finde ich halt auch nochmal wichtig, auch da zu sagen, ich werde kreativ und ich gucke, wenn ich mich eben einsam finde, wo sind denn noch Menschen? Und gehe ich halt in irgendeine, was weiß ich, Sportgruppe neu dazu und sage dann, da gehe ich jetzt hin und bin ich so, wie ich bin. Und wenn sie mich dann halt nicht mögen, dann okay, da habe ich nichts zu verlieren eigentlich. Aber wenn da vielleicht eine Person ist, mit der ich connecten kann, super. Oder in irgendein anderes Angebot, sei das jetzt irgendwie was, keine Ahnung, Volkshochschule oder in irgendeine neue Gruppe, in irgendwie der Kirche oder sonst einfach zu irgendwas dazu zu gehen und es als Chance zu nutzen. Und da fand ich jetzt, wir hatten ja vor mehreren Jahren diesen Wechsel in der Gemeinde und da habe ich mir das so bewusst vorgenommen. Und ich mache so Theaterprojekte und immer da sage ich mir wieder am Anfang, hey, ich gehe da rein als ich und ich verlasse mich darauf, dass ich als ich connecten kann und ich mache jetzt diese Extra-Tour nicht, weil das ist so anstrengend und ich habe keine guten Erfahrungen damit gemacht. Ich möchte so nicht mehr leben. Und es kostet mich dann was, aber ich finde, gerade wenn du in so ein neues Setting gehst, kann es teilweise sogar noch leichter sein, weil du wie sagst, oh ja, dann... Wenn ich das schon gerade merke, investiere ich da gar nicht weiter in diese Person, ja. Oder aber zu sagen, hey, oh cool, da ist jemand, da spüre ich das und dann gehe ich dem nach und dann tue ich mich vielleicht mit der Person mehr verbinden. Also.
Ja, ich habe auch gemerkt, jetzt bei diesem wie das, so dazugehören oder so, manchmal kann es auch wie toll sein, wenn du einfach in einer Gruppe bist und etwas gemeinsam tust. Also ich habe das so im Chor erlebt. Und dann fühlst du dich auch total dazugehörig, weil du einfach, jeder macht wie dasselbe. Und das fand ich jetzt beim Chor sehr so ermutigend, weil wie dann meine Stimme zählt. Und diese Stimme muss gar nicht perfekt sein. Und ich denke, es geht genau um das, sondern es geht ja dann auch darum, dass ich weiß, dass wenn ich jetzt nicht singe, dass meine Stimme eben nicht da ist. Und das wäre ja dann auch bei anderen Sachen. Dass man wie sagen kann, ich als ich zähle, oder jetzt bei mir war es dann, hat die Chorleiterin gesagt, man merkt, dass du nicht da bist, weil ich bin jetzt eine Zeit lang nicht gegangen, weil dein Lachen fällt. Und dann habe ich so gedacht, ah ja, manchmal ist es dann nicht nur das, was ich eigentlich denke, was ich beitragen kann, sondern vielleicht ist es eben viel mehr, dass ich wie da bin. Und ich denke, um das geht es doch schlussendlich, eben, dass wir uns das auch bewusst sind, dass unser Dasein zählt. Und dass das auch für uns genügt. Also nicht, dass ich das einfach so kann. Also jetzt im Chor haben mir es die anderen auch einfach gemacht. Aber sonst habe ich mal, denke ich manchmal, dieses Einsamkeitsgefühl kannst du eben auch haben, wenn du jetzt so an einem Ort bist, was ganz viele Leute hat. Also das schreibt sie, glaube ich, auch.
Sven hat gerade voll was Schönes gemacht, fand ich, dieses, wo du sagst, ich bin einfach da und zu merken, dass es genug und es ist gut, weil wir hatten die letzten Monate, glaube ich, 2 Geburtstags oder irgendwelche anderen Feiern bei uns und die waren jeweils zu einem Zeitpunkt, wo ich entweder keine Kraft oder wir hatten irgendwie die ganze Krankheitswelle noch kurz davor gehabt oder so und wir wollten die Feier machen, aber innerlich hatte ich den Druck, es muss eine schöne Feier sein, jeder muss gut versorgt sein mit allem. Und wir waren aber aufgrund der Umstände so, dass wir gesagt hätten, hey, komm, wir sagen es ab, weil das wird so nichts. Und dann war genau das der Satz, den ich innerlich plötzlich gemerkt habe, hey, dass ich so wie aus einer Verzweiflung so gesagt habe, meine Güte, dann haben sie halt nicht alle ihren Kaffee, aber es ist doch gut, dass ich da bin. Die haben doch vielleicht einfach Freude an mir. Und es war wirklich was, glaube ich, nicht nur, klar könnte man sagen, oh, was bist denn du für eine... Du schmeißt keine richtige Party, lädst alle ein und denkst, du bist gut genug. Aber am Ende dachte ich, ja, doch, die war noch nicht mal für mich, die Party, die war für andere aus der Familie. Aber wo ich gedacht habe, ja, aber darum geht es doch, dass wir die Gemeinschaft an dem Tag ja auch feiern. Und ja, jeder hat sein Wasser und jeder hat seinen Kaffee gekriegt, aber den habe zum Ende auch nicht ich gemacht, weil ich gesagt habe, ich kann nicht. Aber ich musste mir wirklich sagen, es ist okay, wenn ich einfach nur da bin. Aber das finde ich so schwer. So schwer, ja, und das dann ist halt nicht schon, zu merken. Oh, ja.
Das ist halt was ich mich frage für später. Weißt du, wird es was sein? Am Schluss, ich denke immer wieder über diese Situation nach, ich sterbe und man redet was, so eine Abschiedsrede, ja. Will ich, dass da gesagt wird, sie hat immer allen den Kaffee gebracht? Oder will ich, dass jemand sagt, wenn ich mit ihr geredet habe, war sie ganz da. Ja? Dann war sie verfügbar für mich, dann hat sie sich auf mich eingelassen, dann ist eine Connection, eine meaningful Connection, wo es ja in dem Buch auch drum geht, passiert. Das will ich doch. Ja? Und ganz oft verbiegen wir uns bis zum geht nicht mehr dafür, dass wir den Kaffee bringen und nicht, dass wir die Connection haben. Ja? Und ich meine, das ist zum Beispiel was bei uns, ich sage ganz oft, weil ich in dem Gespräch, mir geht alles unter, ich sage ganz oft am Anfang, wenn neue Leute da sind, sage ich, hier ist der Kühlschrank, hier stehen Getränke, nehmt euch bitte selber, aber ich werde es wahrscheinlich vergessen über den Lauf des Abends, wenn es ein gutes Gespräch ist. Ja? Oder anderen Leuten zeige ich, wie die Kaffeemaschine funktioniert, weil ich einfach denke, hä, wenn es doch, also was ist denn hier das Wichtige? Aber ich glaube, das trauen wir uns oft nicht. Und das finde ich schon ein schönes Ding, dass du einfach dieses dir vornimmst, zu sagen, wenn jetzt heute was ist oder wenn jetzt nächste Feier ist von meiner Familie. Und ich meine, ist dann ja oft fertig. Warum ist man fertig danach? Weil man den Kaffee gebracht hat, die ganze Zeit. Und natürlich gehört es dazu, dass man dann zumindest Kaffee da hat und Getränke und so weiter, ja. Aber eben, wir machen da ja voll oft die falschen Prioritäten.
Ja, und es hat mich jetzt auch so an Jesus irgendwo erinnert, wie er mit Menschen war, wie Menschen um ihn waren, ob sie um ihn rumgetänzelt und irgendwie was versucht haben zu erreichen oder ob sie wirklich sie selber waren und nur ihn gesucht haben. Und wenn das deine Gabe und dein Dienst ist und wenn du aufgehst, an der Kaffeemaschine zu stehen und für jeden Einzelnen den Milchschaum da schön zu machen, dann mach das. Weil damit tust du ja den anderen was Gutes, da hast du Freude, da haben die anderen Freude. Das ist doch schön. Eben dieses Feingefühl für sich zu entwickeln, zu sagen, nicht nur ich kann nicht, sondern ich möchte jetzt auch einfach nicht.
Ich möchte einfach next hier sein. Next Level wäre dann zu sagen, wer kommt, der so richtig die Freude hat, diesen Kaffee zu machen? Weil meistens kommen Leute, für die das dann richtig toll ist. Also ich habe eine von denen zum Beispiel, die immer bei mir, wenn ein Fest ist oder so, dann noch die Geschirrspülmaschine einräumt und irgendwelche Sachen abspült und sie mir auf den Tisch stellt. Und ich denke immer, ich mache das nie bei der. Ja? Ich komme mir da richtig scheiße vor. Aber auf der anderen Seite weiß ich, ich glaube, das ist auch ihre Liebessprache, das ist ihr, ich schätze das, dass ich hier sein darf, dass du das machst, dass dein Haus offen ist und dann mache ich das. Und da muss man vielleicht auch sagen, ey, eben auch da wieder nicht schämen und sich schlecht fühlen, dass man selber das nicht macht, sondern zu sagen, hey, jeder auch ein bisschen sein Ding machen und auch auf dieses Zwischenspiel vertrauen, ja, und zu überreden, vielleicht zu sagen, wer ist denn da, der gerne sowas machen würde, weil da würde ich jetzt bei dir, kann ich dir nachher noch einen Tipp geben, weil es ein paar Leute bei deinen Feiern, wer das sein könnte.
Das letzte Mal habe ich einen schon angehauen.
Sehr gut, man lernt dazu.
Ich finde gerade das nochmal einen schönen Moment, wie wir hier so das so quasi teilen. Ich finde, das ist auch ein cooles Wort, was in dem Buch so vorkommt, das zu normalisieren. Zu sagen, ja, ich finde es halt voll anstrengend, Kaffee für jeden zu bereiten. Und es ist so. Und alle denken es sich, aber jeder denkt, die Erwartungen sind da. Und ich glaube, wenn man vorher darüber spricht und das ist einfach so authentisch sagt, ich kann heute einfach keinen Kaffee für 15 Leute kochen. Das hat voll das große Potenzial, wenn man in der Familie, auch vielleicht in der Großfamilie sagt, Leute, mir geht es so, ich kann das nicht, aber ich bin total froh, wenn Tante sowieso, die es liebt, Kaffee zu machen, den Kaffee macht. Das ist auch voll wertschätzend, also irgendwie. Ich denke schon, dass man dieses Wort normalisieren, was die Brené auch so benutzt, dass das total wertvoll ist. Sie sagt eben, dass Gefühle in ihrer Familie irgendwie nicht normalisiert worden sind und ich glaube aber genau da liegt vielleicht auch so voll der Schatz für jede Familie, darüber zu sprechen. Gerade in Großfamilien, total schwer. Aber ich habe gerade nochmal so gedacht, das ist gerade so cool, sich hier auszutauschen und deswegen Buchclub, ja.
Ja. Gell, und ich denk, das ist halt schon noch was, wo ich jetzt mir irgendwie sage, ich für mich selber möchte das eben auch noch viel, viel mehr machen mit meinen Kindern, auch dann in Sachen zu sagen, hey, eben zum Beispiel, ich habe ganz oft das, dass ich mit irgendwas überfordert bin, ich mag zum Beispiel das nicht, wenn irgendwie die Kinder laute Musik hören, ja, und sie hören halt mega gern laute Musik, wenn sie zum Beispiel die Küche dann aufräumen oder sowas, ja, und dann aber zu sagen, ich mag das nicht so gerne, wenn hier so laute Musik ist, wenn ihr aufräumt, aber ich finde es wichtiger, dass ihr aufräumt, deswegen lasse ich euch jetzt diese laute Musik machen, aber ich bin vielleicht dann nicht hier. Und das hat nichts mit euch zu tun oder sowas, sondern es hat damit zu tun, dass die laute Musik mich dann irgendwas kostet. Oder ich kann jetzt vielleicht zwei Lieder dabei sein und danach bin ich weg, weil es mir zu viel ist. Und da wirklich dieses normale irgendwie, also ich will dann auch nicht so übersensibel sein oder so, aber das Normale dazu zu zeigen und dann auch zu sagen, das ist auch okay. Also dass es so, dass es halt so Sachen gibt, die einer besser kann wie der andere und so weiter, ja. Oder sie haben vor kurzem, meine Kinder haben vor kurzem mal gesagt, ach, ich schäme mich dann so, wenn dann laut ich mit den ganzen Erwachsenen da essen muss, weil wir halt viel Besuch haben oder sowas, ja. Und dann zu sagen, ah ja, okay, dann, wenn das jetzt im Moment so eine Phase für dich ist, dann hol dir halt dein Essen, sag Hallo. Und dann geh wieder. Also ist doch okay, ist doch jetzt nicht ein Problem oder sowas. Ja, einfach so, das zu normalisieren. Und ich glaube, da ist das Buch schon für mich auch, wie du es auch sagst, nochmal so ein Eye-Opener gewesen, zu sagen, die Gefühle sind da und ganz viele davon sind ja nicht schlecht. Also wir kategorisieren überhaupt. Und ich habe ein Gespräch schon aufgenommen, was später gesendet wird, wo es um die, wie heißt es, die gewaltfreie Kommunikation geht. Und da hat sie ganz deutlich gesagt, eigentlich musst du einfach mal sagen, die Gefühle sind da, egal ob sie jetzt schlecht oder gut sind. Sie sind einfach da, Punkt. Und man muss damit umgehen. Und ich glaube, das ist wirklich der Gewinn auch, wenn du dich damit auseinandersetzt. Was sind das für Gefühle? Was macht es mit mir? Warum mag ich das nicht? Diese laute Musik die ganze Zeit oder sowas, ja? Was passiert da in mir? Und dann das zu formulieren. Und der andere kann dann auch darauf reagieren oder auch eben je nachdem halt nicht. Aber sie lernt, also man lernt, dass man das einfach ausdrückt und dass da ganz eine große Bandbreite ist und die einfach okay ist und dass man nicht die Sachen runterschlucken muss oder verstecken muss, weil man irgendwie das nicht macht. Weil das ist ja wieder so eine Lüge, wo du dann in Scham und diese ganzen Sachen reinkommst, von denen wir ja weg wollen. Ja?
Und was ich auch gedacht habe, wichtig ist es, nicht nur die Gefühle dann eben auch zu akzeptieren und stehen zu lassen, sondern je nachdem, was du für eine Beziehung führst oder zu wem das ist, musst du es auch ganz klar echt benennen und ausdrücken, weil der andere es sonst nicht versteht oder er interpretiert dein Gefühl anders. Ich glaube, es war irgendwo auch beschrieben, wo alle gedacht haben, ah ja, der fühlt sich jetzt wahrscheinlich so und so, aber der hatte ein ganz anderes Gefühl, der hat was ganz anderes empfunden. Und sie hat so eine Definition von Verbindung, wann in Beziehungen Verbindung ist und wann keine Verbindung ist. Und wenn wir uns gesehen, gehört und geschätzt, wertgeschätzt fühlen, dann ist Verbindung da. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal gedacht, also mit meinem Mann, je nachdem, was wir da besprochen haben, musste ich dazu sagen, hey, ich sehe dich. Ich höre das, was du, dieses Gefühl, und habe das dann halt benannt, ist es das? Fühlst du dich so? Weil auch er, gerade was Gefühle angeht, so viel lernt gerade noch, das auch auszudrücken. Und damit ich das aber richtig verstehe, beziehungsweise wenn, je nachdem, was ich dann sage oder wenn, je nachdem, wie ich dann handle, wenn ich kurz weggehe oder sowas, dann versteht er das ganz anders als das, was ich gemeint habe. Und dann darüber zu reden und zu sagen, hey, das, was du mir gerade sagst oder so, wie du dich fühlst oder das, was du jetzt machen willst, ich höre das, ich verstehe das und nicht einfach nur darauf reagieren, sondern wirklich diese, und es klingt so einfach und so, irgendwie denken wir, naja, wir können doch alle über Gefühle reden, aber dann machen wir es schlussendlich nicht wirklich oder wir benennen sie nicht richtig. Und das hat mich jetzt schon nochmal, gerade auch für uns beide, motiviert zu sagen, lasst uns genau darüber reden und fragen, hey, ah, okay, und wie fühlst du dich jetzt oder was brauchst du dann von mir? Weil je nachdem, wenn das nicht kommt, fühlt der andere sich nicht mehr verbunden oder zwischen uns ist keine Verbindung. Ich finde, das spürt man eigentlich auch relativ gut dann, weil einer ausspringt aus dem Ganzen dann.
Ja. Das finde ich ein gutes Beispiel. Das fände ich jetzt vielleicht grundsätzlich noch cool, noch ein paar Sachen zu sammeln, wo ihr jetzt erlebt, dass ihr mit der Sprachfähigkeit, die vielleicht kommt durch das Buch, dann Sachen anders gemacht habt. Könnt ihr da noch, habt ihr da noch gerade spontan Dinge, die euch einfallen?
Ich habe so gemerkt, ich habe immer so gedacht, ja, Gefühle, ja, das hat nicht so viel mit mir zu tun. Ich bin nicht so eine Gefühlstante. Und ich merke halt, wie viel mir da abging, weil ich so viele Sachen auf die Stand, oder ich bin total der Vermeidungstyp, habe ich gemerkt. Ich kann ja ganz gut immer über alles positiv hinweggehen. Und dann gut, das nächste kommt sicher wieder gut und ja, so tragisch ist es nicht. Und mich hat dieses Buch sehr herausgefordert, diese, ich weiß gerade nicht auswendig, wie viele Gefühle das jetzt wirklich sind, die beschrieben sind, aber diese Gefühle auch mal wahrzunehmen und den Umgang damit zu lernen. Und ich finde es brutal schwierig. Also für mich ist es sehr herausfordernd. Die Gefühle waren ja da. Also das war ja das Thema. Zum Beispiel, also das ist jetzt nicht von diesem Kapitel, aber das Thema Angst. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, ich habe nicht Angst. Und dann habe ich gemerkt, doch, wenn ich jetzt wirklich ehrlich bin, dann habe ich schon Angst. Aber ich kann so gut so tun, als hätte ich keine Angst. Und das ist bei den anderen Sachen, ich denke, Thema Einsamkeit ist auch so ein Thema. So tun, als wäre man nicht einsam, weil man gar nicht die Möglichkeit aufkommen lässt, dass man sich je einsam fühlen könnte. Oder dass dieses Gefühl, eben, man macht dann sofort wieder, also man geht ans Handy oder weiß was ich. Oder ja, genau. Und das hat, also das hat mir sehr viel ausgelöst. Und ich habe auch schon gedacht, das ist jetzt nicht so etwas, was jetzt bei diesem Buch zu und weg dann. Sondern ich denke halt auch gerade dieses Buch ist sehr hilfreich, wenn man es eben immer mit anderen austauscht. Also der Austausch hat mir sehr halt geholfen, auch wirklich mir genug Zeit zu nehmen, auch zu diesen Themen und eben auch das auszuhalten, dass es für mich unangenehm ist und auch das Verständnis von also gespiegelt gekriegt zu bekommen, dass es okay ist, dass ich vielleicht auch ein bisschen irritiert bin.
Ich glaube, das ganz ähnliche Gefühle hatte ich auch während unseres Buchclubs. Ich habe voll gemerkt, auch irgendwo anstrengend war, aber im positiven Sinne, dass ich halt voll viel danach überlegt habe, nachgedacht habe, gemerkt habe, boah, ich komme zu mir selber oder ich merke, da sind noch viele Dinge, die ich noch entdecken möchte in mir selber, Gefühle und die ich auch jetzt aktiv zulassen möchte. Keine Ahnung, Wut oder so oder ja, einfach negative Gefühle, die man eventuell vorher immer weggedrückt hat. So. Und das Zweite, was ich vielleicht jetzt anders mache oder mir vornehme, anders zu machen, ist halt in der Kommunikation weniger, ja, es gibt in dem Buch, ich weiß nicht, da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge mehr drüber sprechen, wenn es um Meaningful Connection geht, dass es halt in der Kommunikation so Gefahren gibt, ja, die Kommunikation eigentlich zu verlassen, indem man selber dann seine eigenen Gefühle in das, was der andere gerade sagt, hineinprojiziert. Und ich glaube, das versuche ich schon voll stark zu gucken, dass ich, wenn jemand mir etwas teilt, dass ich nicht gleich darüber nachdenke, was ich darauf jetzt antworte und was mir auch schon mal passiert ist, sondern dass ich stärker bei dem anderen und bei den Gefühlen des anderen bleibe und oder der anderen. Genau, da finde ich das ganz hilfreich, dann zu fragen, ah, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du dich so und so gefühlt hast? Oder auch diese Frage, die immer dran kam in dem Buch, was brauchst du jetzt? Welches Gefühl steht, also welches Bedürfnis steht dahinter? Das passt total zur gewaltfreien Kommunikation. Zu fragen, was liegt dahinter? Und auch davon auszugehen, dass man mit jemand anders zusammen auch da so ein bisschen tiefer graben kann, wenn die Vertrauensbasis dafür da ist. Und eben nicht zu gucken, was hat das jetzt alles immer gleich mit mir zu tun, was der andere jetzt sagt. Klar, in Konflikten ist das immer nochmal eine andere Sache, aber so im normalen Gespräch miteinander mit Freunden und Freundinnen da zu bleiben, im Moment zu bleiben, in der Verbindung zu bleiben, zu fragen, hey, welches Gefühl steht dahinter? Und dieses dann auch zu verbalisieren. Ich glaube, da ist ganz viel Kraft drin. Ja.
Für mich war ein Eye-Opener früher in so das, der Unterschied zu Schuld eigentlich, weil wir so viel, glaube ich, uns tatsächlich schämen oder ich mich schäme und dann aber zu merken, okay, wo ist denn wirklich die Scham? Weil sie es einfach unterscheidet, dass Scham bedeutet, ich bin nicht richtig und die Schuld ist eigentlich, ich habe was falsch gemacht. Und ich glaube, oft denken wir halt, oh, ich habe was falsch gemacht, jetzt schäme ich mich und traue mich nicht, das zu sagen oder irgendwie sowas. Aber es geht gar nicht, also es ist eigentlich, so wie sie es halt beschreibt, wissenschaftlich, es greift viel tiefer einfach dieses Schamgefühl, weil es um dich geht, wer du bist. Und das, was sie einfach alles dazu erklärt, wie sie es beschreibt und dann, wie es Ela schon gesagt hat, dann, wenn es nachher um die Verbindung geht, hat es mich tatsächlich sensibler gemacht, zu merken, wann fühle ich mich schuldig, wann habe ich einfach was Blödes gemacht, ja? Oder wann fühle ich mich ja nicht gesehen, wann habe ich das Gefühl, ich bin nicht richtig hier. Ist das was, wo ich mit mir jetzt einfach erstmal klarkommen muss, oder ist das was, wo ich vielleicht dem anderen mal sagen muss, hey, wenn so und so Sachen sind oder du die und die Sachen sagst, habe ich das Gefühl, ich bin nicht richtig. Da einfach sensibel zu werden für das, was man spürt oder denkt, und das dann wiederum so ein bisschen auseinander zu tüfteln und zu auszuprobieren, wie ich dann jedes weitere Mal damit umgehen kann, wenn ich mich so fühle. Dadurch dann eigentlich die Beziehungen ja erstens tiefer werden können, offener, und am Ende ich mich einfach so fühlen kann, wie ich bin. Ja, aber da habe ich das Gefühl, kommt schon viel damit zusammen, so wie es Ela eben gesagt hat, mit dem Abschlusskapitel dann, wo es darum geht, was machen wir jetzt in Beziehungen, in Gesprächen mit diesen Gefühlen, wie reden wir darüber, wie formulieren wir es, und tatsächlich halt, was macht es für einen Unterschied, wenn wir die ganz genau benennen. Oder wenn wir wissen, wie sie unterschiedlich sind und dass Eifersucht und Neid verschiedene Dinge sind und sowas. Weil wir halt immer denken, oh, ist doch nicht so schlimm. Fühle ich mich halt so und so. Aber es macht einfach einen Unterschied, wie wir danach handeln oder über uns denken oder so.
Ja, das finde ich alles gute Punkte. Ich glaube, was für mich einer der größten praktischen Mitnahme-Dinge ist, ist einfach wirklich das auch auszuhalten, in dem Gespräch nicht mit was um die Ecke zu kommen gleich, sondern wirklich zu sagen, ja, das ist hart, oder ich verstehe, dass du dich so fühlst. Ich hatte mit Trauer vor kurzem so eine Situation, einfach zu sagen, das ist einfach nur Scheiße, ja, das ist einfach nur Scheiße. Ich denke auch immer wieder an die biblische Geschichte vom Hiob, mich in den Dreck zu setzen mit den Leuten, die am Leiden sind, oder eben, wenn sich jemand halt öffnet, dieses Verständnis zu bringen und eben nicht eine Lösung zu bringen, nicht meine eigene Geschichte zu bringen, die Spannung sozusagen abzubauen. Darum geht es ja eigentlich meistens, dass wir mit der Spannung halt nicht umgehen können. Und da, sowohl mit meinen Kindern habe ich jetzt mehrere Situationen, als auch in Beziehungen habe ich das wirklich schon erlebt, zu sagen, ja, es ist hart. Ja, es ist ungerecht. Und ja, ich verstehe es so. Man fühlt sich im ersten Moment ein bisschen nackig und ein bisschen machtlos, wenn man sich so verhält. Aber ich finde, nach einem kurzen Moment merkst du halt, dann hast du so einen Blick, wo du dir in die Augen schaust oder so. Und dann ist es okay. Und dann ist es so, dass du wirklich das mit der Person hast, was du ja eigentlich möchtest, durch die ganzen anderen Dinge, die du machst. Und ich sag mal, es ist trotzdem noch wahrscheinlich vom Prozentsatz 10%. Schaffe ich es? In den anderen 90% mache ich immer noch meine alten Strategien, ja. Aber die 10%, die sind wertvoll, und ich nehme sie jetzt halt wahr. Ich glaube, das ist, und ich nehme auch dann oft im Nachhinein wahr, wo ich es nicht gemacht habe. Und da aber versuche ich halt auch wieder, wie du auch schon gesagt hast, mit der Scham, da versuche ich dann auch nicht, mich zu schämen, sondern zu sagen, gut, dass ich es jetzt gemerkt habe, noch im Nachhinein. Und je nachdem kann man ja auch dann nochmal der Person sagen, hey, ich habe jetzt heute gedacht, ich bin nicht gut genug auf dich eingegangen, es tut mir leid, oder es tut mir leid, dass ich gleich von mir geredet habe und so. Und dann kannst du auch noch mal die Beziehung schaffen. Aber es ist wie so ein Gehen in die richtige Richtung. Und das fühlt sich für mich irgendwie gut an. Und da muss ich einfach sagen, das habe ich jetzt schon, glaube ich, sehr stark dadurch, dass wir so viel drüber geredet haben, immer wieder diese Konfrontation damit gehabt. Hätte ich das Buch jetzt einfach alleine gelesen, für mich, hätte ich bei Mord vielen Sachen so unterstrichen und gedacht, ja, ja, und das wäre es wie jetzt gewesen. Und ich glaube schon, dadurch, dass wir auch immer wieder, und diese konkreten Beispiele von euch, die lösen ja in mir auch was aus, wo ich denke, ah ja, ich kenne das auch. Oder das mit der Geschirrspülmaschine mache ich genau gleich. Oder mit meinem Mann oder was auch immer, ja. Und da hatte ich schon das Gefühl, das mal so durchzureden, so intensiv ein halbes Jahr, das war halt schon so wie so eine kleine Schule in dem aufmerksam werden, so ein bisschen, oder? Würdet ihr das auch bestätigen?
Man wird aufmerksam, oder? Ja. Eben, und nicht für alles, weil wir haben auch gesagt, ich glaube, 76 Gefühle oder so tauchen in dem Buch auf, ne? Und am Anfang 87, war man so, oh je. viel zu viel. An was soll man sich jetzt da überhaupt machen, so ungefähr, ne? Genau. Aber wenn man es halt einfach liest, sich damit beschäftigt, dann im Gespräch, das fand ich auch, das war Schluss. Ich fand, das Gespräch hat schlussendlich gezeigt, auf was man sensibel reagiert, weil du merkst es beim Lesen, oh, das macht was mit mir, oh, das spricht mich an, oh, da ertappe ich mich oder ja, genau so fühle ich mich. Und das ist doof, aber dann tendiert man zum entweder abbrechen oder einfach schnell weiterlesen. Mhm. Aber im Gespräch hat es das wie so ein bisschen verfestigt, das, was dich angesprochen hat.
Ja, und über manche Sachen haben wir immer wieder geredet. Also Scham ist sicher jedes zweite Mal wiedergekommen in irgendeiner Form, ja, weil das halt immer wieder passiert, wenn man es da nicht richtig macht und so. Und das war ja auch nicht schlimm, also fand ich jetzt, sondern immer wieder einen kleinen Schritt vorwärts, ja. Und ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, das ist ja das, was manche Leute dann vielleicht vorwerfen, solchen Büchern, dass sie sagen, es geht dann so um so eine Selbstoptimierung. Darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht darum, dass wir dort, wo wir immer wieder scheitern und enttäuscht sind über Sachen, wie sie laufen, dass wir Werkzeuge in die Hand bekommen, wie wir damit umgehen können und nicht, dass wir toller werden und mehr beklatscht oder irgendwas, sondern dass wir eben mit den anderen Leuten connecten können. Das ist, glaube ich, das, worum es ja geht, weil Gott uns in Gemeinschaft gestellt hat und es unser innerstes Bedürfnis ist. Und ihr werdet den Buchclub nochmal hören, wenn es dann eben um die Meaningful Connections geht am Abschluss von der Serie. Und jetzt nächste Woche geht es dann weiter mit dem Thema, wenn wir Schmerzen erleben, also die Orte, an die wir uns begeben, wenn wir Schmerzen haben, also Trauer und so weiter. Auch eine ganz intensive Geschichte, die ich euch da bringen kann. Und genau, deswegen schaltet wieder rein in 2 Wochen und kauft euch das Buch. Findet vielleicht jemand, mit dem ihr connecten könnt und das Buch lesen könnt und darüber euch austauschen könnt. Gut, also dann bis bald und
wenn dir jetzt eine Person eingefallen ist, die das, was wir heute besprochen haben, einfach auch beschäftigt oder die das dringend mal hören sollte, dann scheu dich nicht, diesen Podcast auch zu teilen. Das ist immer super möglich. Ich persönlich freue mich immer, wenn mir jemand einen Podcast schickt und vielleicht geht es den anderen Menschen genauso. Ich denke immer, wir wissen bei unserem Umfeld am besten, was die vielleicht brauchen könnten oder manchmal spricht der Heilige Geist dann auch. Und scheue dich dann einfach nicht, das auch weiterzugeben. Und ansonsten sage ich einfach vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Ich möchte auch nochmal auf die Newsletter hinweisen. Schreibt euch auf der Homepage www.frautentisch.com ein für den Newsletter. Dann seid ihr der innere Kreis und bekommt einfach nochmal zusätzliche Informationen.